Ja, ich möchte heute in dieser Predigt ein Thema wählen, von dem ich denke, dass es nicht im allerbesten Rufe steht. Und es ist nämlich nicht ganz leicht, dieses Thema. Und gerade weil es nicht ganz leicht ist, gehört es auch nicht zu den beliebtesten Themen. Und worum geht es? Es geht um Gehorsam. Ja. Ist ja so eine Frage, die sich auch gern mal mit Kindern verbindet. Aber als Söhne und Töchter, als diejenigen angesprochen werden, die zu Gott gehören, stellt sich diese Frage womöglich auch. Und wenn ich das so sage, dass ich heute über Gehorsam predige, dann spüre ich sofort auch so ein Gefühl bei mir mitschwingen, und möchte mich am liebsten selbst ansprechen und fragen, hey, was meinst du denn damit? Ne? Und warum sprichst du überhaupt darüber, was genau willst du denn? Und das ist ja nicht eine wichtige Frage, wenn man über Gehorsam spricht, sich auch im Klaren zu werden darüber, was will man denn damit? Weil es gibt ja solchen und solchen Gehorsam. Also Gehorsam beispielsweise ist ein sehr populärer Begriff in Diktaturen. Ja? Aber wer lebt schon gern in Diktaturen? Wo man so äußerlichen Zwang erlebt. Und es gibt ja nicht nur äußerlichen Zwang. Also dieses Reich des Schreckens, was vor 80 Jahren hier in Deutschland gegründet wurde, das arbeitet ja auch viel mit Zwang, eine Diktatur. Und da lebten Menschen auch aus einem inneren Zwang heraus, weil sie einem Gehorsam folgten. Ja? Da taten Menschen unmenschliche Dinge, aber sagten sich, nichts fühlen, nichts denken, tun. Ja? Heute nennen wir sowas, solche Einstellungen nennen wir heute Kadavergehorsam. Aber es ist nicht die beste Form von Gehorsam. Ja, und ich möchte gerne mit euch zusammen mich einem Verständnis nähern, was die Bibel mit Gehorsam verbindet. Ein Gehorsam, den uns die Bibel nahelegt, wo es gerade nicht darum geht, die eigene Meinung preiszugeben, wo es gerade nicht darum geht, unter einem Zwang anzukommen oder auch Urteilskraft zu verlieren, sondern wo es darum geht, im Gehorsam auch eine innere Freiheit zurückzubekommen. Und das meine ich tatsächlich so, weil ich es selber so auch an mir erlebt habe. Durch Gehorsam eine innere Freiheit zurückzubekommen und auch zu neuer Urteilskraft zu finden. Ja, darum soll es heute gehen. Ich nenne die Predigt Gehorsam, die Freiheit, Ja zu sagen. Will aber auch gleich sagen, dass man manchmal für dieses Jahr, um das es heute geht, ein bisschen Anlauf nehmen muss. Deswegen wollen wir uns nicht stressen, sondern uns ganz entspannt diesem Thema öffnen. Ja, apropos entspannt, um da auch keine Fragen aufkommen zu lassen, aus welcher Position heraus denn ich diese Predigt halte. Ich will es gleich am Anfang sagen. So wie hoffentlich auch du, bin ich in dieser Frage des Gehorsams ein Übender. Ja. Ich habe das nicht alles in der Tasche, ich weiß nicht, wie das geht, sondern muss mich selber immer wieder fragen, hey, Gehorsam, was meint denn das jetzt für mich? Und wie geht denn das jetzt? Und ich glaube, dass es immer wieder gilt, das aktuell neu rauszubekommen. So, wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass sehr viele Menschen angesprochen werden, sich etwas sagen lassen und auch darauf hören. Ja, Gehorsam, da steckt ja das Wort hören drin. Sie lassen sich ansprechen, sie hören auf jemanden und tun dann etwas. Und das ist, meine ich, sogar ein recht zentrales Thema, aber nicht vor allen Dingen deswegen, weil Gott sagt, ich will, dass ihr alle gehorcht. Es ist deswegen ein zentrales Thema, weil einem Menschen, der in dieser Weise sich etwas sagen lässt und hört, weil diesem Menschen klar wird, hey, das, was mich als Mensch dastehen lässt, das ist echt. Und was mich mit Gott verbindet, das ist echt. Ja? Und oft gewinnt auch der Glaube an Tiefe im Gehorsam und bleibt nicht oberflächlich. Und, das ist mir auch persönlich ganz wichtig, ich glaube, dass gute Entscheidungen oder die richtigen Entscheidungen nicht nur einen Raum in das eigene Leben öffnen, sondern dass sie auch einen Raum im Reich Gottes öffnen. Ja? Unsere Entscheidungen, die wir im Gehorsam leben, öffnen einen Raum im Reich Gottes, der womöglich zubliebe, wenn wir sagen, mache ich nicht, will ich nicht. Ja, ich möchte zuvor aber ehrlicherweise auch noch die Frage stellen, ob sich das, was Gott sich von uns wünscht, was er sich auch von uns als Töchter, als Söhne wünscht, ob das nicht manchmal doch über unsere Möglichkeiten hinausgeht. Ja. Ich nenne diesen Gedanken Gehorsam die große Überforderung, Fragezeichen. Es gibt ja so Ansätze, beispielsweise auch die Bergpredigt. Manche sagen, also wenn du sie schon mal gelesen hast, weißt du, da stehen steile Aussagen drin. Und manche sagen, das ist deswegen so steil formuliert, damit jeder weiß, das kannst du gar nicht schaffen. Das passiert erst, wenn wir alle im Reich Gottes vereint sind. Bis dahin bleibt das Zukunftsmusik. Und manches kommt steil daher. Ich habe so eine Aussage gefunden bei dem Apostel Johannes. 5 Worte, seine Gebote sind nicht schwer. Also, da muss ich erstmal sagen, wie ist denn das zu verstehen? Ne? Ich würde ihn am liebsten fragen, was genau meinst du denn damit? Denn wenn das so ist, hätte ich in meinem Leben oft besser dagestanden oder sagen wir mal erfolgreicher. Ne? So, wenn das alles so leicht wäre und nicht schwer wäre. Und unsere Erfahrung, ich nehme dich da mal mit rein, sagt uns vielleicht, naja, ist das wirklich so? Und lieber Johannes, warst du da vielleicht ein bisschen zu überschwänglich? Zu vollmundig? Weißt du, wie es dem Rest der Christenheit mit diesen Fragen geht? Ja. Ich möchte diese biblische Aussage mit einer anderen verbinden, wo ich denke, da ist eine ganz starke innere Nähe zu dieser Aussage, was Johannes hier meinte, aus Matthäus 11, hier redet Jesus selbst. Er sagt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So muss es heißen, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus spricht hier, glaube ich, zuallererst diejenigen an, die sich permanent religiös überfordern. Ja, die immer sagen, Gott will noch mehr von mir und ich quetsche jetzt auch noch den letzten Tropfen Ehrgeiz und guten Willen aus mir raus, weil Gott will das so. Die sich religiös oder ethisch überfordern, denen sagt Jesus, hey, komm mal her und hör mal, wie ich es meine. Oder auch Menschen, die sich von anderen überfordern lassen, ne? Auch so ein sozialer Raum wie Kirche oder Gemeinde kann ja auch so ein Ort sozialer Auflagen sein. Ne? Alle verhalten sich so, ja, was sagt mir das? Ich sollte mich auch so verhalten. So, aber wie spricht denn Jesus hier? Er spricht zuallererst als König. Da denkt man, hier ist doch gar nicht von König die Rede, aber das ist ein Bild aus der damaligen Zeit und auch lange davor schon. Das Joch ist sozusagen das, was ein König seinem Volk auferlegt. Ne? Und wodurch er es führt. Denn eigentlich zieht das Volk das Reich, ne? Bildet eine Nation. So, also das Joch. Und ein Bild für Herrschaft also. Und wenn wir Jesus hier so reden hören, dann könnten wir zunächst einmal denken, okay, als König scheint er kein Ausbeuter zu sein. Sonst würde er nicht so reden. Er sagt ja, ich bin sanftmütig und demütig. Er hat also nicht wie ein Dompteur die Peitsche in der Hand, ja, und sagt, ja, da geht noch was und jetzt strengst du dich mal an, sondern er ist sanftmütig. Und er sagt, und das finde ich an der Stelle auch wichtig, er sagt, lern von mir. Jetzt können wir denken, ja, Jesus, also du meinst bestimmt, lern von mir, denn ich mache immer alles richtig, also jetzt seid ihr dran, macht bitte alles richtig. Aber die eigentliche, vielleicht nicht die eigentliche, aber eine der Hauptbewegungen im Leben Jesu war, dass er selber ein Hörender war, ein auf den Vater Hörender. Ja? Und aus dem Hören kann der Gehorsam kommen. Er war selber ein Hörender, ein auf Gott Hörender und fühlte sich Jesus gezwungen, auf den Vater zu hören? Nein, denn zur Freude des Vaters zu leben, das war für ihn vielleicht der stärkste Ausdruck seiner Liebe zu Gott. Also im Hören auf Gott sah er womöglich den stärksten Ausdruck seiner Liebe zum Vater. Es gibt einen Psalm, den nennt man so einen messianischen Psalm, also er wird gedeutet auf den Messias und manchmal hört man den Messias in diesem Psalm schon selber reden. Und es gibt den Psalm 40, da sagt jemand, Ohren hast du mir gegraben, es erfüllt mich mit Freude zu tun, was dir gefällt. Ja? Du hast mir Ohren gegeben, einen Gehörgang hast du mir gegraben, es erfüllt mich mit Freude zu tun, was dir gefällt. Und wenn man Gehorsam so anschaut, ja, als Ausdruck einer Beziehung, dann fällt es mir persönlich leichter, über Gehorsam nachzudenken und es für mich in Frage kommen zu lassen. Es hört sich besser an, wenn Gehorsam Hand in Hand geht mit Beziehung und mit Freude. Und ich glaube, dass Gehorsam, so wie ihn die Bibel beschreibt, so angelegt ist. Kein Zwang, kein Druck, sondern gemeint ist, dass er mit Beziehung und mit Freude Hand in Hand geht. Und ich glaube, dass es gerade Jesus ist, der diese Liebe zum Vater und seine Freude auf Gott zu hören mit uns teilen möchte. Und im Grunde genommen, und das behaupte ich jetzt einfach mal, ist jeder von uns dafür geschaffen, auf Gott zu hören. Denn er hat viel Gutes zu sagen und er möchte uns durch dieses Leben leiten. Er hat Wünsche an uns. Jeder ist dafür geschaffen, auf jemanden zu hören. So, nun möchte ich einen Schritt weitergehen und über einige Farben des Gehorsams sprechen. Warum einige Farben? Weil es nicht den Gehorsam gibt. Ne? Man kann nicht sagen, das Judentum hatte so eine Glaubensrichtung, die besagte, es gibt 613 Gebote, wenn du die alle drauf hast, bist du gehorsam. Wenn nicht, wenn eins fehlt, dann nicht mehr gehorsam. Ja? Ich glaube, dass man, weil es ja um Beziehungen zum Vater geht, so nicht denken kann, denn man kann ja nicht so Verhaltensschablonen über eine Beziehung leben. Das wird ja einer Beziehung überhaupt nicht gerecht. Ne? Und so kann man auch nicht sagen, mach's immer so, dann bist du gehorsam. Das wäre eine Verhaltensschablone, das passt nicht. So, mal einige Farben des Gehorsams. Der erste ist der Kleinkindgehorsam. Der Kleinkindgehorsam, ich gebe mal ein Beispiel, also kleine Kinder sind ja so im Umgang mit Anweisungen oft sehr putzig. Mir haben mal Eltern erzählt, dass sie ihr Kind, also ihr zweijähriges Töchterlein, dabei beobachteten, wie es vor einer brennenden Kerze saß und immer sagte, nein, nein, nein. Ja. Es hat einfach verinnerlicht, ne, dass die Eltern vorher Nein sagten. Was die Eltern versuchten, ihm einzutrichtern. Das hat ja auch geklappt. So. Wenn wir das zweijährige Kind fragen sollen, sag mal, warum solltest du diese Kerze eigentlich nicht anfassen? Ja? Warum ist das richtig, nicht an die Kerze zu fassen? Es könnte uns nicht antworten. Es hätte keinen Kontext, das besagt, das ist gefährlich, ich könnte mich verbrennen, das sind Schmerzen. Es folgt lediglich der Aufforderung der Eltern. Mehr nicht. Und in der Bibel gibt es viele Stellen, wo das Kleinkind in mir, das Kleinkind in dir angesprochen wird. Und wo es einfach heißt, wo Gott sagt, ich argumentiere jetzt nicht, sondern ich bitte dich einfach, lass das. Ja? Da würde es auch nichts helfen, zu argumentieren oder an die höheren und edleren Motive zu appellieren, so von wegen, lass den Müll auf der Straße liegen. Ne? Das passt nicht zu dir. Es gibt da so ein Kleinkind in mir, das dann gerne mal sagt, aber der Müll, der ist so spannend, ja? Und so faszinierend, manchmal sogar sexy. Ne? Und Gott sagt, nein, lass liegen. Pass das nicht an. Also für Kinder sind Aussagen manchmal das Einzige, was sitzt. Ne? Das nicht. Du gehst nicht allein über die Straße. Du kannst ja auch einem Kind nicht sagen, komm, lass uns mal darüber nachdenken, wann ist auf der Straße der wenigste Verkehr, so zwischen 13 und 15 Uhr vielleicht, so, ne? Und da kannst du über die Straße gehen. Das würde das Kind einfach nicht verstehen oder integrieren können in sein Denken. Und Jesus, und das finde ich erfrischend gut, scheut sich nicht, manchmal einfach zu sagen, hör auf damit. Er schreckt nicht davor zurück, einfach zu sagen, lass das. Und wenn dich deine Hand zum Bösen verführt, dann trenn dich lieber von deiner Hand, als dass du dich vom Guten trennst. Das ist einfach eine klare Aussage. Klingt sehr hart, aber im Grunde genommen so klar, dass man ihr folgen kann. Und ich gebe zu, das klingt nicht nach guten Argumenten, ne, dass man sofort so verinnerlicht, ah, das ist eine ausgeklügelte, reflektierte Sicht, jetzt weiß ich endlich warum, dass der Kleinkindgehorsam oder der Kleinkindgehorsam besagt, triff gute Entscheidungen, auch wenn du nicht alles verstehst, als dass du schlechte Entscheidungen triffst und dann mit den üblen Folgen zurechtkommen musst. Ne? Das Erste ist besser als das Zweite. So, und der Phase des Kleinkindes folgt ja wie im echten Leben auch, dann die Phase zunehmender Einsicht. Und das ist auch mein nächster Punkt, der reife Gehorsam. Weil im Grunde genommen, also jeder Vater, jede Mutter hat ja auch den Wunsch, dass das eigene Kind in eine Entwicklung kommt, in eine Reife, Einsichten gewinnt und diesen Einsichten dann auch persönlich folgen will. So, und als guter Vater wünscht sich Gott natürlich auch, dass wir verstehen, dazulernen, Einsichten finden, die uns helfen, über dieses Level Nein, Nein, Nein hinauszukommen. Ja? Dass nicht nur Verbote im Raum stehen, sondern wir sagen, ich weiß, warum ich es nicht mache oder warum ich es mache. Denn, und das ist auch eine Falle, in die schon viele getappt sind, wenn es beim Kleinkind gehorsam bleibt und manche Menschen ziehen dann keine weiteren Entwicklungsstufen. Wenn es beim Kleinkind gehorsam bleibt, dann kann es sein, dass es zu dem kommt, was manche Christen Gesetzlichkeit nennen. Ja? Das ist im Grunde genommen Kleinkindgehorsam. Ich gebe mal ein Beispiel. Also im Judentum gab es das Sabbatgebot. Ich meine, das gibt es heute immer noch. Aber manche Gläubigen verfuhren damit kleinkindhaft. Denn der Geist des Gesetzes, also der Geist dieses Gebotes besagt, darfst alles aus der Hand legen, unterbrich deine Pflichten, finde zur Ruhe, komm bei dir selbst an, komm bei deiner Familie meinetwegen an und komm wieder bei deinem Gott an. Dafür ist jetzt Zeit da. Ne? Die darfst du dir nehmen. Das ist der Geist. Aber wenn man das nur liest, du sollst keine Arbeit tun, hör mit deiner Arbeit auf, dann kann man dahin kommen, wo manche Gläubigen der damaligen Zeit hingekommen sind. Sie hätten noch nicht einmal einen Apfel von einem Baum gepflückt, selbst wenn sie Hunger hätten, weil das wäre Erntearbeit gewesen und am Sabbat sollst du nicht arbeiten. Ja? Und es besagt, hey, du hast das nicht gut genug weitergedacht, was eigentlich gemeint ist. Gott wünscht sich Reife von uns und also beispielsweise einem Kind sollten wir sagen, du guckst keine Krimis, die sind too much für dich. Aber jemand, der vielleicht 18 ist, sagt sich, hey, ich habe oft Krimis geguckt und die haben mich voll aufgewühlt. Und wenn ich direkt vorm zu Bett gehe und so ein Krimi beende, dann bin ich vielleicht so aufgewühlt, dass ich nicht schlafen kann. Ja? Ich lasse das. Das ist Einsicht. Und ganz viele Erfahrungen meines Lebens, wo ich das Falsche gewählt habe, führt mich dahin zu sagen, also wenn ich das mache, geht es mir anschließend so, ich lasse es lieber. Ich lege keinen Wert auf diese Erfahrungen. Das hat mir eher was genommen als gegeben. Ich lasse es. In 1. Korinther 6, da sagt Paulus, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles nützt mir. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mich haben. Und ich glaube, das atmet diesen Geist, keine strenge Gesetzestreue, und das wird auch dem Leben nicht gerecht. Du kannst ja nicht sagen, ja, mit dieser Schablone, ne, das Leben ist viel zu vielschichtig und individuell und anspruchsvoll, als dass man sagen könnte, mach's immer so. Sondern man muss es für sich selber entdecken, was ist jetzt gut und richtig, was dient mir und was dient auch meiner Beziehung zu Gott. Deckelt es sie, dämpft es sie? Manche meiner Sünden habe ich sein gelassen, weil ich gemerkt habe, der Himmel war nicht mehr offen. Ich konnte nicht mehr frei und froh beten. Ich konnte nicht mehr in einer Weise Bibel lesen, wo ich dachte, ey, Gott redet mit mir. Oder ich erkenne mich da drin. Ja, das war immer so, so innerlich war ich immer mich am Schämen oder dachte, ja, so ein schlechtes Gewissen, was das alles irgendwie gar nicht annehmen konnte. Der Himmel war nicht offen. Ja, also Verständnis ist im Leben des Glaubens, also im Glaubensleben ein wichtiges Stichwort, wo wir auch merken, hey, das Wort Gottes und das, was Gott auch in Geboten sich von uns wünscht, ist nicht fremd, ist nicht lebensfremd. Ne? Es kann sogar verstanden werden von mir selbst. Ein weiterer Gedanke, den nenne ich Freudegehorsam. Die Begriffe sind leider etwas sperrig heute, aber ja, Freudegehorsam. Hier lese ich mal einen Text aus Römer 8. Paulus schreibt, denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Söhne und Töchter Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, sodass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht. Den Geist, in dem wir rufen, aber Vater. Ich glaube, dass in jedem Kind, egal in welchem, in jedem Kind ein ganz aufrichtiges und natürliches Verlangen steckt, den Eltern gefallen zu wollen. Den Eltern jemand sein zu wollen, an dem sie Freude haben. Und das ist nicht so ein falscher Ehrgeiz, ne, dass das Kind immer sagt, ja, ich will immer der Erste sein, damit meine Eltern mich toll finden. Kein falscher Ehrgeiz, sondern ganz aufrichtig und gesund und natürlich ein Verlangen, ein Wunsch, den Eltern zu gefallen. Und dem himmlischen Vater zu gefallen, das war im Leben von Jesus eigentlich der größte Wunsch. Sein größter Herzenswunsch. So, und jetzt haben wir diese Stelle aus Römer 8 gelesen. Hier ist wörtlich von einem Geist der Sohnschaft die Rede. Und wir lasen zum Schluss, der Geist, durch den wir rufen, aber Vater. Und das Gute daran ist, das ist der Geist der Sohnschaft, das ist der Geist des Sohnes, der, wo Jesus in uns dem Vater entgegenruft, aber Vater, für dich, dir zuliebe, dir zur Freude, um dir zu gefallen. Und was ich so schön dabei finde, ist, bei allem, was sich als Frage zum Thema Gehorsam stellt, du hast immer Unterstützung als jemand, der zu Jesus gehört. Denn da schlägt dann nicht nur ein Herz in deiner Brust, sondern zwei. Und das ist positiv gemeint. Weil dieser Jesus in dir sagt, hey, ich teile mit dir meine Freude am Vater. Ich teile mit dir meinen Wunsch, ihm zu gefallen. Ich teile mit dir meine Kraft, diese Frage, die jetzt gerade schwierig ist, hinzubekommen. Du stehst nicht allein da. Und ich glaube, dass diese Nähe Jesu in unserem Leben, dass sich quasi in uns selbst sein Herz mit unserem Herz berührt, dass das abfärbt, dass das stärkt. Und dass wir selber auch in diese aufrichtige und gute Haltung kommen. Vater, für dich, ja, dass Gehorsam motiviert ist von Beziehung und dass die Liebe zum Vater darin ihren stärksten Motor hat. Jesus hat mal im Johannesevangelium gesagt, ihr, Johannes 5, er sagte zu Menschen, die ihn ablehnten, ihr hört nicht auf die Worte Gottes, weil die Liebe zum Vater nicht in euch bleibt. Ja? Also das Hören auf Gott ist verbunden mit der Liebe zu Gott. Und ich darf mich fragen, hey, wie kann ich Gott Vater meine Liebe dir gegenüber ausdrücken als Wunsch? Jetzt noch einen letzten Gedanken. Also wir hatten Kleinkindgehorsam, Reifegehorsam, Freudegehorsam und jetzt kommt noch mal ein letztes, Vertrauensgehorsam. Und ich vermute, das ist am schwierigsten, denn es kann Situationen geben, da bittet dich Gott um etwas und du sagst dir, ja, ich verstehe das. Ich weiß bloß nicht, ob ich es kann und ich weiß auch nicht, ob ich es will. Vielleicht kann ich es später mal, aber gerade ist es schwer. Wir können hier an der Stelle auch an Jesus denken, wie er im Garten Gethsemane ist und dort betet. Da war es ihm nicht mehr leicht ums Herz, auf Gott den Vater zu hören. Ich lese mal, was er sagt, Matthäus 26, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jetzt könnte man fragen, ja, war das jetzt, also Jesus ist diesen Weg zum Kreuz weitergegangen, war das jetzt blinder Gehorsam? So würde ich das nicht nennen. Es war wahrscheinlich ein Vertrauen, das nicht mehr sehen konnte, dass das alles Sinn macht, das nicht mehr fühlen konnte, dass Gott das gebrauchen will. Also es gibt einen Unterschied zwischen blinden Gehorsam und Vertrauen, das nicht mehr sehen kann, wo sich nichts mehr gut anfühlt und wo wir nur noch mit Jesus unseren eigenen Willen auf den Altar Gottes legen können. Und sein letztes Wort am Kreuz, in deine Hände lege ich meinen Geist, das ist eigentlich, also hier ist von geben die Sprache, das ist Opfersprache im Hebräischen. Ich lege meinen Geist auf deinen Altar, ich gebe mich dir in dieser Weise hin. Ich will aber auch gleich sagen, dass du magst ja gerade in so einer Situation stehen, möglicherweise, dass diese Momente nicht die Regel sind, sondern eher die Ausnahme beschreiben. Aber was ich hier sehe, ist, wiederum gilt nicht Kadavergehorsam, sondern Jesus geht auch in dieser inneren Bewegung auf den Vater zu und sagt, Vater, was wolltest denn du nochmal? Ja? Auch hier ist wieder der Gehorsam getränkt von der Frage, Vater, wie kann ich dir entsprechen, wie kann ich dir gefallen? Die Beziehung zum Vater gibt hier sozusagen Jesus die Kraft, den Weg weiterzugehen. Und was sagt mir das? Ich kann ja sagen, Jesus, du hast es geschafft, ich noch nicht. Aber weil Gehorsam kein Ideal ist, was jeder so auf die Beine zu stellen hätte, sondern weil dieser Jesus durch seinen Geist der Sohnschaft in uns ist, gilt, er ist den Weg der Hingabe gegangen. Und weil er ihn gegangen ist, kann er mir helfen, meinen Weg der Hingabe bis zum Schluss zu gehen. Ich bin damit nicht auf mich allein geworfen, sondern da ist jemand, der sagt, ich bin Jesus, dein großer Bruder, komm, Ich kann dir das in diesen letzten Entscheidungen nicht abnehmen, aber ich kann dich stärken. Ja? Das, wovon du weißt, dass es auf den Altar gehört, dort auch hinzulegen. Ja, ich möchte da sehr vorsichtig drüber reden. Möglicherweise bin ich ja selbst betroffen, möglicherweise bist du betroffen. Dann wissen wir, man geht da nicht so leicht durch. Aber Jesus zog sich zurück, das haben wir gehört. Und auch, ich sagte ja, er hörte. Und im Gehorsam steckt ja das Wort hören. Und jetzt möchte ich nochmal einen Text vorlesen aus 1. Samuel. Da sagt Samuel, hat der Herr an Brandopfern und Schlachtopfern das gleiche gefallen wie am Gehorsam gegenüber der Stimme des Herrn? Wahrhaftig, Gehorsam ist besser als Opfer. Gehorsam ist besser als Opfer. Hören. Hören. Ich las eine Geschichte, wo ein Bauer in seinem Heu seine Uhr verlor. Ja? Und dann bat er die Kinder des Dorfes, hey Kinder, wer meine Uhr findet hier im Heuhaufen, der kriegt eine Belohnung. Ja? Und alle Kinder, yeah, ich finde sie. So, alle wühlten da durch, ne, und stellten alles auf den Kopf in diesem Heuhaufen, guckten unter jedem Halm nach, aber die Uhr wurde nicht gefunden. Als alle weg waren, hat ja nicht geklappt, kam ein Mädchen zurück und setzte sich vor diesen Heuhaufen und sagte 10 Minuten lang, während sie da saß, gar nichts. War ganz still. Und dann stand sie auf, ging zu diesem Heuhaufen oder auf diesen Haufen zu, griff an eine bestimmte Stelle und hatte die Uhr. Und der Bauer sagte, wie hast du das geschafft? Es haben ja 10 Kinder nicht geschafft. Wie hast du das geschafft? Und sie sagte, ja, ich habe mich hier vor diesen Heuhaufen gesetzt und ich war ganz lange ganz ruhig. Und irgendwann konnte ich das Ticken der Uhr hören. Und dann bin ich da hingegangen, wo es tickte, und da war sie. So. Was finde ich an dieser Stelle oder an dieser Aussage gut? Es heißt hier in Samuel 15, Gott will keine Opfer, er will hinhören. Auf die Stimme des Herrn hören. Und wenn wir in der Stille ankommen und hören, dann hören wir kein Ticken einer Uhr, sondern dann hören wir den Herzschlag Gottes. Und ich sage dir, nichts gibt dir so viel Kraft wie der Herzschlag Gottes und wie der Wunsch, Gott nahe zu sein oder berührt zu werden mit einem Wunsch Gottes, den er auf dich legt. Diese leise Stimme wieder neu wahrzunehmen und ihr zu folgen. Ich schließe jetzt mal und möchte dich noch fragen, also wir haben uns den Kleinkindgehorsam angeschaut, den Reifegehorsam. Was war das dritte noch? Freudegehorsam, danke. Freudegehorsam und den Vertrauensgehorsam. Und ich möchte dich einfach mal fragen, hey, welcher ist denn jetzt für dich möglicherweise der richtige? Ja, wo möchte dich Jesus denn mit dem Geist seiner Sohnschaft unterstützen? Und wo solltest du auch einen wichtigen Schritt gehen, damit ein wichtiger Raum deines Lebens oder ein wichtiger Raum des Reiches Gottes, in den Gott dich senden will, damit er nicht zubleibt, sondern durch deine Klarheit, durch deine Eindeutigkeit, durch dein Gehorsam sich öffnet und du dort ein Segen bist. Und die Freude, die es bedeutet, mit Gott zu leben und zwar eindeutig klar und ohne Kompromisse. Die Freude gönnen wir einander von Herzen, denn es ist das Beste, was es gibt in unserem Leben. Aber wir machen keinen Druck, sondern wir sagen uns, okay, was bedeutet das für mich? Und wo muss ich vielleicht ein bisschen Anlauf nehmen? Und ich wünsche dir so von Herzen, dass du mit Jesus die Freude am Vater teilst, den Wunsch, ihm zu gefallen und dass du von ihm profitierst. Von seinem Geist der Sohnschaft in dir. Gott segne dich.